Das Buch hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist auf der einen Seite eine Artikelserie, die wir mal produziert hatten für die Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, die sich aus historischer Perspektive mit den Kämpfen von Mieterinnen und Mietern in Berlin beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite haben viele unserer Autorinnen und Autoren auch an einer Ausstellung mitgewirkt, die hieß Kämpfende Hütten. Urbane Proteste, auch grob vom Kaiserreich bis heute, die auch ähnliche Themen da behandelt hatten. Und das war alles notgedrungen natürlich relativ kurz, also Ausstellungstafeln oder Zeitungsartikel. Und was wir da aber vor uns liegen hatten, war quasi so, ja, die verborgene Spur der Geschichte der Berliner Mieterkämpfe. Daraus hat sich dann halt dieses Buch entwickelt. Und wir haben hier insgesamt jetzt 11 Beiträge, die, wie du auch sagtest, im Kaiserreich ansetzen, also so in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert. Und dann bis heute reichen.
Dann lass uns doch vielleicht mal reingehen. Du hast es schon quasi angedeutet. Es ging darum, etwas freizulegen, was irgendwie verschüttet ist, nämlich die Auseinandersetzung. Wir haben mal Leute für ihre Interessen gekämpft, die sich als Mieterinnen organisieren oder organisiert haben. Mhm. Und ihr begeht so eine Art Streifzug. So schreibst du das auch im Vorwort. Mhm. Lass uns vielleicht mal so einen konkreten Anlass, der eben vielleicht auch verschüttet ist. Also man weiß ja von heutigen Auseinandersetzungen, aber mir waren zum Beispiel Auseinandersetzungen im Kaiserreich völlig unbekannt. Hab das vermutet, weil natürlich eine Stadt wie Berlin sich enorm entwickelt hat. Innerhalb weniger Jahrzehnte die Bevölkerung explodiert ist und sich vervielfacht hat. Was ist denn vielleicht ein Beispiel auch, was ihr im Buch bringt, wo du selbst vielleicht auch gedacht hast, oh, das war ja gar nicht so bekannt, oder was dir bei Reaktionen aufs Buch begegnet, wo Leute sagen, noch nie gehört von irgendwelchen Akteuren oder deren Motive. Stell's mal vor.
Ja, wir setzen ein mit einer Beschreibung der Blumenstraßenkrawalle 1872. Der Hintergrund war, wie du auch schon gesagt hast, zu Zeiten der Urbanisierung und Industrialisierung wächst diese Stadt enorm. Herrschen auch sehr schlechte Wohnverhältnisse, zumindest für die Arbeiterklasse. Die Innenstädte sind auch noch sehr gemischt und nicht funktional geteilt oder getrennt, wie man das später dann kannte. Das heißt, man hat auch viel Industrie in den Wohngegenden mit Kellerwohnungen und irgendwie siebenköpfige Familie in einem Zimmer und so weiter und so fort. Und diese Blumenstraßenkrawalle fanden 1872 statt infolge der Zwangsräumung einer Tischlerfamilie und des Abrisses einer Barackensiedlung, also quasi so eine Art Slum, informelle Siedlung für diejenigen, die keine normale Wohnung gefunden hatten, gab es damals auch durchaus hier oder in Berlin. Diese Anlässe, die versetzten das heutige Friedrichshain in einen etwa einwöchigen Aufruhr. Großes Spektakel, was aber dann nach auch gut einer Woche relativ folgenlos wieder endete. Das ist auch insofern natürlich ganz interessant, dass wenn man so die Situationsbeschreibung auch aus zum Beispiel so einem Kapitel da einzelne Passagen rausnimmt, dann hört sich das erstmal gar nicht so groß anders an als heute. Ja, also die Beschreibung von Zwangsräumung, von Mietermobilisierung in so einem Kontext, das könnte man quasi aus dem Zusammenhang nehmen und dann würde das einen total an heute erinnern. Ist es natürlich nicht, war eine ganz andere historische Situation, sowas wie aktive Wohnungspolitik, Mieterrechte und so weiter. Das gab es noch gar nicht. Das kam auch meistens dann erst später in der Weimarer Republik. Und davon ausgehend verfolgen wir dann halt diese Spur dieser Politisierung der Wohnungsfrage von unten über die Weimarer Republik, über West-Berlin, Ost-Berlin, vor allem der Wendezeit bis heute. Wie ich ja gerade auch schon sagte mit diesen Blumenstraßenkrawallen 1872, da zeigt sich halt auch eine Sache, großes Spektakel, aber im Endeffekt folgenlos geblieben. Ja. Organisierte Arbeiterbewegung gab es noch nicht, die dann später in der Weimarer Republik diese Wohnungsfrage auch sehr stark gemacht hat oder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Wohnungspolitik, Mietrecht gab es alles noch nicht. Also großes Spektakel, aber folgenlos. Umgekehrt gibt es Beispiele, die wir auch in diesem Buch dann erkennen, wo quasi fortgesetztes Scheitern in einem langen Zeitfenster betrachtet durchaus zu Erfolgen geführt hat. Ja. Also es wäre zum Beispiel Hausbesetzung im vor allem West-Berlin der 70er, 80er Jahre. Die waren häufig für sich genommen gescheitert. Ja, haben die Häuser besetzt, sind rausgeworfen worden, von der Polizei geräumt, dann ins nächste Haus, wieder raus und so weiter. Also eigentlich von den einzelnen Sachen her fortgesetztes Scheitern. Auf lange Sicht hat das aber dazu geführt, dass man überhaupt ein Umdenken in dieser Stadt- und Sanierungspolitik bewirkt hatte, weg von dieser Flächen- und Abrisssanierung hin zu Ideen von behutsamer Stadtentwicklung. Und insofern muss man, glaube ich, auch wenn man da so ein bisschen die Geschichte schaut, vorsichtig sein, was quasi Erfolge und Niederlagen angeht, weil das ja auch immer so eine Frage ist, die dann gerne gestellt wird, auch an so einem Buch. was lernt man daraus, was waren die Erfolge, was waren die Niederlagen. Spektakel ist nicht unbedingt gleich Erfolg gewesen und auch das, was erstmal wie die Niederlage aussieht, muss es auf lange Sicht nicht gewesen sein.
Das nimmt so ein bisschen auch natürlich eine Frage vorweg, die ich gestellt hätte, dieses manchmal auch etwas Dumme, was lässt sich denn daraus lernen? Hm. Aber natürlich ja auch eine Frage, die man sich auch stellt, vermutlich auch, wenn man das Buch geschrieben hat, was sind denn positive Erfahrungen? Du sagst jetzt, dass Dinge, die sich erstmal als Niederlage anfühlen, also wenn ein Haus zum Beispiel in den 70er Jahren geräumt wird, sich das auf lange Sicht aber dann wandelt und Positives mit sich bringt. Ja. Du hast es beschrieben, ja, es gibt eine Auseinandersetzung viel nach 45 West, nach 45 Ost und dann 89 eine große Anzahl von Häusern, leerstehenden Häusern, mhm, wird besetzt. Du selbst hast dann einen Beitrag geschrieben, der auch eine Entwicklung der letzten 20 Jahre sich annimmt. Das ist auch der letzte Beitrag im Buch, wo du erstmal sagst, naja, die Situation Anfang der 90er, Mitte der 90er war fast schon paradiesisch für Mieter. Vielleicht schauen wir auf die Situation, was ist passiert, denn paradiesisch ist da nichts mehr, was das Wohnen in Berlin angeht.
Also wirklich problemlos war es nie, also auch in diesem einen besonderen Jahrzehnt um die Jahrtausendwende, späte 90er bis Mitte, Ende der Nullerjahre, gab es natürlich auch immer Probleme mit Vermietern und so weiter, das ist klar. Aber was erstmal passiert ist, ist, dass nach der Wende Berlin dachte, man wird jetzt die Hauptstadt von ganz Europa, es wurde relativ viel gebaut auch. Das Gegenteil ist dann passiert aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs im Osten und auch im Westen wegen den weggefallenen Subventionen und so weiter. Sehr viel Bevölkerung abgewandert. Also Berlin schrumpfte in den 90er Jahren quasi. Und dann hatte man hier wirklich diese Ausnahmesituation, dass ein gestiegenes Wohnungsangebot einer gesunkenen Nachfrage gegenüberstand. Das heißt, man hatte tatsächlich so eine Situation, solche Fälle gab es, dass wenn jemand umgezogen ist um die Jahrtausendwende, wenn er Glück hatte, nach dem Umzug weniger Miete gezahlt hat als vorher. Das, wie gesagt, ist eine totale Ausnahme und es ist auch insofern total paradox, weil der Wohnungsmarkt sich quasi vor diesem Hintergrund entspannte, genau in einer Situation, wo er liberalisiert wurde. Und das ist eigentlich das Problem. Also man hat die Mietpreisbindung, die in West-Berlin noch bis 88 galt, abgeschafft. Auch ein Beitrag in dem Buch zu der Kampagne dagegen, auch heute weitgehend vergessen. Hat sowas wie die Gemeinnützigkeit abgeschafft. Man hat dann sich in den 90er Jahren sukzessive vom sozialen Wohnungsbau verabschiedet. Man hat in Berlin, das ist ja auch ganz besonders schlimm, vor allem um die Jahrtausendwende rum auch in sehr hoher Zahl landeseigene Wohnungen privatisiert. Der Haken bei der ganzen Sache ist halt, dass aufgrund dieser paradoxen Situation liberalisierter Wohnungsmarkt, der gleichzeitig sich aufgrund einer historischen Ausnahmesituation entspannt, dass diese Probleme zu der Zeit, wo die Grundlagen dieser heutigen Wohnungskrise in dieser Stadt gelegt worden sind, gar nicht als solche auffielen. Also das Interesse von irgendwelchen Kiezinitiativen und so weiter, das galt eher Stadtentwicklung und so in Geschichten, aber nicht Wohnungspolitik im engeren Sinne. Und das fällt uns heute auch so ein bisschen auf die Füße. Es gibt in allen Kiezen, in allen Bezirken Mieterinitiativen, die jetzt hier sehr stark mobil machen gegen diese neue Wohnungsnot, die hier ausgebrochen ist. Aber ja, muss man leider auch so sagen, wenn man sich über einen längeren Zeitraum auch so ein bisschen einer historischen Perspektive anguckt, man kommt da häufig einfach zu spät. Ja.
Und schaut ihr euch in dem Buch, ich sag's nochmal, Mieterkämpfe, erschienen bei Berz & Fischer, das Ganze am Beispiel Berlins an, also auch die historische Entwicklung. Was sind denn Dinge, die man vielleicht als Besonderheit Berlins bezeichnen könnte und was ist vielleicht was, was sich auch verallgemeinern lässt und auch auf Städte wie Halle, Leipzig, Hamburg oder Bochum, was auch immer. Was lässt sich da verallgemeinern vielleicht auch?
Die besondere Situation Berlins ist natürlich vor allem nach dem Krieg geteilte Stadt, West-Berlin Insellage, Ost-Berlin Hauptstadt der DDR, auch nochmal mit einer besonderen Situation. Also beide Teile der Stadt waren quasi auch Schaufenster der jeweiligen Systeme und das merkte man mitunter sehr deutlich auch in der Wohnungspolitik. Also dass man in der DDR die Ressourcen für Wiederaufbau und Wohnbauprogramme und sowas sehr stark auf die Hauptstadt auch fokussiert hatte, dass man in West-Berlin das auch ähnlich gehandhabt hat. Also es war eine geteilte Stadt und beide Teile halt so ein bisschen Schaufenster auch.
Nun ist das in Berlin, bleiben wir bei Berlin, in den letzten Jahrzehnten häufig unter einer Regierungsbeteiligung von Rot-Rot, sprich sozialdemokratisch und Linke, passiert, die sich ja von ihren Statements und ihrem politischen Programm eigentlich sehr nah einer Mieterbewegung, der Idee, gutes Wohnen für wenig Geld verschreiben, die dann sehr investorenfreundlich, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, eben auch in ihrer Politik zeigen. Wer ist denn der Adressat vielleicht auch der Auseinandersetzung, aber auch der Adressat eines solchen Buches? Also geht es darum, solchen Leuten auch zu zeigen, hier schaut mal, es geht auch anders als immer nur lieb eine Demonstration? Oder was ist für dich so ein bisschen auch die, ja, die Adressatenschaft des Buches?
Ja, die Adressatenschaft ist in erster Linie in der Tat ein Publikum, was sich heute mit solchen Fragen beschäftigt und auseinandersetzt oder auch selber an solchen Auseinandersetzungen teilhat. Ich glaube, das ist da durchaus hilfreich, das historische Wissen darum, dass es vor einem schon andere gab, die sich mit ähnlichen Fragen rumgeschlagen haben oder das tun mussten und sich genau solche Fragen auch dann in dem Kontext stellen zu können, wie was waren denn Erfolge, was waren Niederlagen, ja, muss man so aufs Spektakel gucken oder auf langfristige Entwicklung und so weiter. Und insofern richtet es sich ganz klar an, vor allem auch Leute, die heute sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, was die roten Regierungskonstellationen angeht. Heute gibt es eine Rot-Rot-Grüne. Du hast recht, also es steht häufig in einem eklatanten Widerspruch von dem, was sie erzählen und was sie tun, solche Regierungskoalitionen. Die größten, schlimmsten Privatisierungen haben hier in Berlin unter einer rot-roten Regierung stattgefunden. Und auch heute, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Sprache, vom Diskurs her, probiert sich dieser Senat sehr stark, auch gerade für die Linkspartei gilt das, sich an dieser Wohnungsfrage zu profilieren. Wenn man sich anguckt, die harten Fakten und die wirklichen Resultate der Politik, dann ist das eher ernüchternd.